In der plötzlichen Stille stand der Senator noch einen Augenblick aufrecht und sah dorthin, wo sein Bruder verschwunden war. Dann setzte er sich schweigend, nahm mit kurzen Bewegungen die Papiere wieder zur Hand und erledigte mit trockenen Worten, was noch zu erledigen war, worauf er sich zurücklehnte, die Spitzen seines Bartes durch die Finger gleiten ließ und in Gedanken versank. Frau Permaneders Herz pochte so voller Angst. Die Frage, die große Frage, war nun nicht länger hinauszuschieben. Sie musste zur Sprache kommen. Er musste sie beantworten. Aber ach, war er jetzt in der Stimmung, Pietät und Milde walten zu lassen? Und Tom, fing sie an, indem sie zuerst in ihren Schoß blickte und dann einen zagen Versuch machte, in seiner Miene zu lesen. Die Möble, du hast natürlich schon alles in Erwägung gezogen. Die Sachen, die uns gehören, ich meine Erika, der Kleinen und mir, sie bleiben hier mit uns. Kurz, das Haus, wie ist es damit? Fragte sie und rang heimlich die Hände. Der Senator antwortete nicht sogleich, sondern fuhr eine Weile fort, den Schnurrbart zu drehen und mit trüber Nachdenklichkeit in sich hineinzublicken. Dann atmete er auf und richtete sich empor. »Das Haus?« sagte er. »Es gehört natürlich uns allen, dir, Christian und mir. Und komischerweise auch dem Pastor Tiburtius, denn der Anteil gehört zu Claras Erbe. Ich allein habe nichts darüber zu entscheiden, sondern bedarf eurer Zustimmung. Aber das Gegebene ist selbstverständlich, so bald als möglich zu verkaufen«, schloss er achselzuckend. Dennoch ging etwas dabei über sein Gesicht, als erschräke er über seine eigenen Worte. Frau Permaneders Kopf sank tief herab. Ihre Hände hörten auf, einander zu pressen und erschlafften plötzlich in allen Gliedern. »Unserer Zustimmung«, wiederholte sie nach einer Pause traurig und sogar mit einiger Bitterkeit. »Lieber Gott, du weißt gut, Tom, dass du tun wirst, was du für richtig hältst und dass wir anderen dir unsere Zustimmung nicht lange versagen können. Aber wenn wir ein Wort einlegen, dich bitten dürfen«, fuhr sie beinahe tonlos fort und ihre Oberlippe begann zu beben. »Das Haus, Mutters Haus, unser Elternhaus, in dem wir so glücklich gewesen sind, wir sollen es verkaufen.« Der Senator zuckte wieder die Achseln. »Du wirst mir glauben, Kind, dass alles, was du mir vorhalten kannst, mich ohnehin so sehr bewegt wie dich. Aber Gegengründe sind das nicht, sondern Sentiments. Was zu tun ist, steht fest. Da haben wir dies große Grundstück. Was sollen wir jetzt damit beginnen? Seit langen Jahren, schon seit Vaters Tode, verfällt das ganze Rückgebäude. Im Billardsaal lebt eine freie Katzenfamilie, und tritt man näher, so läuft man Gefahr, durch den Fußboden zu brechen. Ja, hätte ich nicht mein Haus in der Fischergrube. Aber ich habe es, und wohin damit? Soll ich vielleicht lieber das verkaufen? Urteile doch selbst. An wen? Ich würde ungefähr die Hälfte des Geldes verlieren, das ich hineingesteckt. Ach, Toni, wir haben Grundstücke genug, wir haben viel zu viel davon. Die Speicher und zwei große Häuser. Der Wert der Grundstücke steht ja kaum noch in einem Verhältnis zu dem beweglichen Kapital. Nein, verkaufen, verkaufen. Aber Frau Permaneder hörte nicht. Niedergebeugt und in sich gekehrt saß sie da und blickte mit feuchten Augen ins Leere. »Unser Haus«, murmelte sie. »Ich weiß noch, wie wir es einweihten. Wir waren nicht größer als so damals. Die ganze Familie war da, und Onkel Hofstede trug ein Gedicht vor. Es liegt in der Mappe. Ich weiß es auswendig. Venus Anadyomene. das Landschaftszimmer, der Esssaal, fremde Leute.
Ja, Toni, so werden damals die auch gedacht haben, die das Haus verlassen mussten, als Großvater es kaufte. Sie hatten ihr Geld verloren und mussten davonziehen und sind gestorben und verdorben. Alles hat seine Zeit. Freuen wir uns und danken wir Gott, dass es mit uns noch nicht so weit ist, wie es damals mit Rathenkamps war, und dass wir noch unter günstigeren Umständen von hier Abschied nehmen als Sie. Schluchzen, ein langsames, schmerzliches Aufschluchzen unterbrach ihn. Frau Permanedas Hingebung an ihren Kummer war so groß, dass sie nicht einmal daran dachte, die Tränen zu trocknen, die über ihre Wangen rannen. Sie saß vornübergebeugt und zusammengesunken, und ein warmer Tropfen fiel auf ihre matt im Schoße ruhenden Hände hinab, ohne dass sie dessen achtete. »Tom«, sagte sie und gewann ihrer Stimme, die die Tränen zu ersticken drohten, eine leise, rührende Festigkeit ab. »Du weißt nicht, wie mir zumute ist in dieser Stunde. Du weißt es nicht. Es ist deiner Schwester nicht gut ergangen im Leben. Es hat ihr übel mitgespielt. Alles ist auf mich herabgekommen, was ich nur ausdenken ließ. Ich weiß nicht, womit ich es verdient habe. Aber ich habe alles hingenommen, ohne zu verzagen, Tom. Das mit Grünlich und das mit Permaneder und das mit Weinschenk. Denn immer, wenn Gott mein Leben wieder in Stücke gehen ließ, so war ich doch nicht ganz verloren. Ich wusste einen Ort, einen sicheren Hafen, sozusagen, wo ich zu Hause und geborgen war, wohin ich mich flüchten konnte, vor allem Ungemach des Lebens. Auch jetzt noch, als doch alles zu Ende war und als sie Weinschenk ins Gefängnis fuhren. »Mutter«, sagte ich, »dürfen wir zu dir ziehen?« »Ja, Kinder, kommt.« Als wir klein waren und Kriegen spielten, Tom, da gab es immer ein Mahl, ein abgegrenztes Fleckchen, wohin man laufen konnte, wenn man in Not und Bedrängnis war und wo man nicht abgeschlagen werden durfte, sondern in Frieden ausruhen konnte. Mutters Haus, dies Haus hier, war mein Mahl im Leben, Tom. Und nun, verkaufen. Sie lehnte sich zurück, verbarg ihr Gesicht im Schnupftuch und weinte bitterlich. Er zog eine ihrer Hände herunter und nahm sie in die seinen. »Ich weiß es ja, liebe Toni, ich weiß es ja alles. Aber wollen wir nun nicht ein wenig vernünftig sein? Die gute Mutter ist dahin. Wir rufen sie nicht zurück. Was nun? Es ist unsinnig geworden, dies Haus als totes Kapital zu behalten. Ich muss das wissen, nicht wahr? Sollen wir eine Mietskaserne daraus machen? Der Gedanke ist dir schwer, dass fremde Leute hier wohnen sollen. Aber da ist es doch besser, du siehst es nicht mit an, sondern nimmst dir und den Deinen ein kleines, hübsches Haus oder eine Etage irgendwo vorm Tore zum Beispiel. Oder wäre es dir lieber, hier mit einer Anzahl von Mietsparteien zusammen zu hausen? Und deine Familie hast du doch immer noch. Gerda und mich und Buddenbrooks in der Breitenstraße und Krögers und auch Mademoiselle Weichbrot. Ohne von Clotilde zu reden, von der ich nicht weiß, ob ihr der Umgang mit uns genehm ist. Seit sie Klosterdame geworden, ist sie ein wenig exklusiv. Sie stieß einen Seufzer aus, der halb ein Lachen war, wandte sich ab und drückte das Taschentuch fester gegen die Augen, schmollend wie ein Kind, das man mit einem Spaß seinem Leide abwendig zu machen sucht. Dann aber enthüllte sie mit Entschlossenheit ihr Gesicht und setzte sich zurecht, indem sie, wie immer, wenn es galt, Charakter und Würde zu zeigen, den Kopf zurücklegte und dennoch versuchte, das Kinn auf die Brust zu drücken. »Ja, Tom«,
sagte sie, und ihre verweinten Augen zwinkerten mit ernstem und gefasstem Ausdruck zum Fenster hinüber. »Ich will auch verständig sein. Ich bin es schon. Du musst verzeihen. Und du auch, Gerda, dass ich geweint habe. Das kann einem ankommen. Es ist eine Schwäche. Aber es ist nur äußerlich, glaubt mir. Ihr wisst sehr wohl, dass ich im Grunde eine vom Leben gestellte Frau bin. Ja, Tom, das mit dem Totenkapital leuchtet mir ein. So viel Verstand habe ich. Ich kann nur wiederholen, dass du tun musst, was du für richtig hältst. Du musst für uns denken und handeln, denn Gerda und ich sind Weiber. Und Christian, nun, Gott sei mit ihm. Wir können dir nicht Widerpart halten, denn was wir vorbringen können, sind keine Gegengründe, sondern Sentiments. Das liegt auf der Hand. An wen wirst du es wohl verkaufen, Tom? Meinst du, dass es bald vonstatten gehen wird? Tja, Kind, wenn ich das wüsste. Immerhin, ich habe schon heute Morgen ein paar Worte mit Gosch, dem alten Makler Gosch, gewechselt. Er schien nicht abgeneigt, die Sache in die Hand zu nehmen. Das wäre gut, ja. Das wäre sehr gut. Sigismund Gosch hat natürlich seine Schwächen. Das mit seinen Übersetzungen aus dem Spanischen, wovon man erzählt, ich kann nicht wissen, wie der Dichter heißt, ist etwas sonderbar, das musst du zugeben, Tom. Aber er war schon ein Freund von Vater und ist ein grundehrlicher Mann. Und dann hat er Herz, dafür ist er bekannt. Er wird begreifen, dass es sich hier nicht um irgendeinen Kauf handelt, um irgendein beliebiges Haus. Was denkst du, Tom? Was wirst du verlangen? 100.000 Courantmark sind doch das Wenigste, wie? 100.000 Courantmark sind doch das Wenigste, Tom, sagte sie noch, die Tür in der Hand, als ihr Bruder und seine Frau schon die Treppe hinunterstiegen. Dann, allein geblieben, stand sie inmitten des Zimmers still und, die hinabhängenden Hände vor sich gefaltet, derart, dass die Flächen nach unten gewandt waren, blickte sie mit großen, ratlosen Augen rund um sich her. Ihr mit einem Häubchen aus schwarzen Spitzen geschmückter Kopf, den sie unaufhörlich leise schüttelte, sank, von Gedanken beschwert, langsam tiefer und tiefer auf eine Schulter hinab. 3. Kleine Johann war gehalten, sich von der sterblichen Hülle seiner Großmutter zu verabschieden. Sein Vater ordnete dies an, und er ließ keinen Laut des Widerspruches vernehmen, obgleich er sich fürchtete. Am Tage nach dem schweren Todeskampfe der Konsulin hatte der Senator bei Tische und, wie es schien, geflissentlich in Gegenwart seines Sohnes gegen seine Gattin mit ein paar harten Worten das Betragen Onkel Christians verurteilt, der, als es der Kranken am schlimmsten ging, davongeschlichen und zu Bette gegangen war. »Das sind die Nerven, Thomas«, hatte Gerda geantwortet. Aber mit einem Blick auf Hanno, der dem Kinde keineswegs entgangen war, hatte er ihr in fast strengem Tone zurückgegeben, dass hier kein Wort der Entschuldigung am Platze sei. Die selige Mutter habe so sehr gelitten, dass man sich hätte schämen müssen, allzu schmerzlos dabei zu sitzen und sich nicht feige dem bisschen Leiden entziehen, das der Anblick ihrer Kämpfe in einem hervorgerufen hätte. Hieraus hatte Hanno geschlossen, dass er es nicht wagen dürfe, gegen den Besuch am offenen Sarge etwas einzuwenden. Wie beim weihnachtlichen Einzuge war ihm der große Raum entfremdet, als er ihn am Tage vor dem Begräbnisse zwischen Vater und Mutter von der Säulenhalle aus betrat. Geradeaus, weiß leuchtend gegen das dunkle Grün großer Topfgewächse, die mit hohen silbernen Armleuchtern abwechselnd einen Halbkreis bildeten, stand auf schwarzem Postamente die Kopie von Thorwaldsens segnendem Christus, die draußen auf dem Korridor ihren Platz gehabt hatte. Überall an den Wänden bewegte sich im Luftzuge schwarzer Flor und verhüllte das Himmelblau der Tapete sowohl wie das Lächeln der weißen Götterstatuen, die zugeschaut hatten, wenn man in diesem Saale wohlgemut tafelte. Und umgeben von seinen ganz in Schwarz gekleideten Anverwandten den breiten Trauerflor um den Ärmel seines Matrosenanzuges, den Sinn umnebelt von den Düften, welche den Mengen von Blumengebinden und Kränzen entströmten und mit denen sich, ganz leise und nur bei diesem oder jenem Atemzug bemerkbar, ein anderer, fremder und doch auf seltsame Art vertrauter Duft vermengte, stand der kleine Johann zur Seite der Bahre und blickte auf die regungslose Gestalt, die vor ihm zwischen weißem Atlas streng und feierlich ausgestreckt lag. Dies war nicht Großmama. Es war ihre Gesellschaftshaube mit den weißseidenen Bändern und ihr rotbrauner Scheitel darunter. Aber diese spitze Nase, diese nach innen gezogenen Lippen, dieses hervorgeschobene Kinn, diese gelben, durchsichtigen, gefalteten Hände, denen man Kälte und Steifheit ansah, gehörten nicht ihr. Dies war eine fremde, wächschernde Puppe, die in dieser Weise aufzubauen und zu feiern etwas Grauenhaftes hatte. Und er blickte zum Landschaftszimmer hinüber, als müsste dort im nächsten Augenblick die wirkliche Großmama erscheinen. Aber sie kam nicht. Sie war tot. Der Tod hatte sie für immer mit dieser wächsernen Figur vertauscht, die ihre Lider und Lippen so unerbittlich, so unnahbar fest geschlossen hielt. Er stand, auf dem linken Beine ruhend, das rechte Knie so gebogen, dass der Fuß leicht auf der Spitze balancierte, und hielt mit einer Hand den Schifferknoten auf seiner Brust erfasst, während die andere schlaff hinabhing. Sein Kopf mit dem lockig in die Schläfen fallenden hellbraunen Haar war zur Seite geneigt, und unter zusammengezogenen Brauen blickten seine goldbraunen, von bläulichen Schatten umlagerten Augen blinzelnd mit einem abgestoßenen und grüblerischen Ausdruck in das Antlitz der Leiche. Er atmete langsam und zögernd, denn bei jedem Atemzuge erwartete er den Duft, jenen fremden und doch so seltsam vertrauten Duft, den die Wolken von Blumengerüchen nicht immer zu übertäuben vermochten. Und wenn er kam, wenn er ihn verspürte, so zogen sich seine Brauen fester zusammen und seine Lippen gerieten einen Augenblick in zitternde Bewegung. Schließlich seufzte er, aber es klang so sehr wie ein tränenloses Schluchzen, dass Frau Permaneder sich zu ihm niederbeugte, ihn küsste und ihn fortführte. Und nachdem der Senator und seine Frau, zusammen mit Frau Permaneder und Erika Weinschenk, während langer Stunden im Landschaftszimmer die Kondolationen der Stadt entgegengenommen hatten, ward Elisabeth Buddenbrook, geborene Kröger, zur Erde bestattet. Auswärtige Verwandte waren aus Frankfurt und Hamburg dazu eingetroffen und hatten zum letzten Male gastliche Aufnahme im Mengstraßenhause gefunden. Und die Menge der Leidtragenden füllte Saal und Landschaftszimmer, Säulenhalle und Korridor, als bei brennenden Kerzen, in aufrechter Majestät zu Häupten des Sarges, das rasierte Antlitz, dessen Ausdruck zwischen düsterem Fanatismus und milder Verklärung wechselte, über der breiten gefalteten Halskrause gegen Himmel gewandt und die Hände dicht unterm Kinn gefaltet, Pastor Pringsheim von St. Marien die Trauerrede hielt. Er lobpries in schwellenden und verhallenden Lauten die Eigenschaften der Dahingeschiedenen, ihre Vornehmheit und Demut, ihre Heiterkeit und Frömmigkeit, ihre Wohltätigkeit und Milde. Er erwähnte des Jerusalemsabends und der Sonntagsschule. Er ließ das ganze lange, reiche und glückselige Erdenleben der Verewigten noch einmal im Glanz seiner Dialektik erstrahlen. Und da das Wort Ende ein Beiwort haben muss, so sprach er zuletzt von ihrem sanften Ende. Frau Permaneder wusste wohl, was sie in dieser Stunde sich selbst und der ganzen Versammlung an Würde und repräsentativer Haltung schuldete. Sie hatte, zusammen mit ihrer Tochter Erika und ihrer Enkelin Elisabeth, die sichtbarsten Ehrenplätze dicht beim Pastor neben dem Kopfende des mit Kränzen bedeckten Sarges in Besitz genommen, während Thomas, Gerda, Christian, Clotilde und der kleine Johann sowie der alte Konsul Kröger, der auf einem Stuhle saß, gleich den Verwandten zweiten Grades es sich gefallen ließen, der Feier an minder ausgezeichneten Plätzen beizuwohnen. Hoch aufgerichtet, mit ein wenig emporgezogenen Schultern, das schwarz geränderte Batisttuch zwischen den zusammengelegten Händen, stand sie da, und ihr Stolz über die erste Rolle, die ihr bei dieser Feierlichkeit zufiel, war so groß, dass er manchmal den Schmerz vollständig zurückdrängte und in Vergessenheit geraten ließ. Ihre Augen, die sie in dem Bewusstsein, den beobachtenden Blicken der ganzen Stadt ausgesetzt zu sein, meistens gesenkt hielt, konnten es sich hier und da nicht versagen, über die Menge hinzuschweifen, in der sie auch Julchen Möllendorf, geborene Hagenström, und ihren Gatten gewahrte. Ja, sie hatten alle kommen müssen, die Möllendorfs, Kistenmarkers, Langhals und Överdieks. Bevor Toni Buddenbrook ihr Elternhaus räumte, hatten sie sich noch einmal hier zusammen scharen müssen, um ihr, trotz Grünlich, trotz Permaneder und trotz Hugo Weinschenk, ihre mittrauernde Ehrerbietung zu erweisen. Und Pastor Pringsheim bohrte mit seiner Trauerrede in der Wunde herum, die der Tod geschlagen hatte. Er führte mit Berechnung einem jeden vor Augen, was er verloren. Er verstand es, Tränen auch dort hervorzupressen, wo von selbst keine geflossen wären, und dafür waren die Gerührten ihm dankbar. Als er den Jerusalemsabend zur Sprache brachte, begannen alle alten Freundinnen der Verstorbenen zu schluchzen. Mit Ausnahme von Madame Ketelsen, die nichts vernahm und mit der verschlossenen Miene der Tauben geradeaus blickte, und der Schwestern Gerhard, der Nachkommen Paul Gerhards, die Hand in Hand mit klaren Augen in einem Winkel standen. Denn sie waren fröhlich über den Tod ihrer Freundin und beneideten sie nur deshalb nicht, weil Neid und Missgunst ihren Herzen fremd war. Was Mademoiselle Weichbrot betraf, so putzte sie unaufhörlich ihre Nase mit einem kurzen und energischen Akzent. Aber die Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße weinten nicht. Dies war nicht ihre Gewohnheit. Ihre Mienen, weniger spitz immerhin als gewöhnlich, drückten eine milde Genugtuung über die unparteiische Gerechtigkeit des Todes aus. Dann, als Pastor Pringsheims letztes Amen verklungen, kamen mit ihren schwarzen Dreispitzen, leise und dennoch so schnell, dass die schwarzen Mäntel hinter ihnen sich bauschten, die vier Träger herein und legten Hand an den Sarg. Es waren vier Lakaiengesichter, die jedermann kannte, Lohndiener, die bei jedem Diner in den ersten Kreisen die schweren Schüsseln reichten und auf den Korridoren Möllendorfschen Rotwein aus den Karaffen tranken. Aber auch bei jedem Begräbnis erster und zweiter Klasse waren sie unentbehrlich, und ihre Gewandtheit bei dieser Arbeit war groß. Sie wussten wohl, dass dieser Augenblick, da der Sarg aus der Mitte der Verbliebenen heraus von Fremden ergriffen und für immer davongeschleppt wird, durch Takt und Behendigkeit überwunden werden muss. Mit zwei oder drei hurtigen, geräuschlosen und kräftigen Bewegungen hatten sie die Last von der Bahre auf ihre Schultern gehoben, und kaum, dass jemand Zeit hatte, sich das Schreckliche des Augenblickes klarzumachen, so schwankte der blumenbedeckte Schrein schon ohne Verzögerung und dennoch gemessenen Tempos davon und verschwand durch die Säulenhalle. Die Damen drängten sich behutsam zum Händedruck um Frau Permaneder und ihre Tochter, wobei sie mit niedergeschlagenen Augen nicht mehr und nicht weniger murmelten, als was bei dieser Gelegenheit gemurmelt werden musste, während die Herren sich anschickten, zu den Wagen hinunterzusteigen. Und es kam in langem schwarzem Zuge die lange, langsame Fahrt durch die grauen und feuchten Straßen, durchs Burgtor hinaus, die entblätterte, im kalten Sprühregen schauernde Allee entlang bis zum Friedhof, wo selbst man, während hinter einem halbkahlen Gesträuch ein Trauermarsch erklang, zu Fuß dem Sarge über die aufgeweichten Wege folgte, bis dorthin, wo am Rande des Gehölzes das Buddenbrooksche Erbbegräbnis seine von dem großen Sandsteinkreuz gekrönte gotische Namensplatte emporragen ließ. Der steinerne Deckel des Grabes, mit dem plastisch gearbeiteten Familienwappen geziert, lag neben der schwarzen, von feuchtem Grün umrahmten Gruft. Der Platz war dort unten dem neuen Ankömmling bereitet.
Unter der Aufsicht des Senators war dort in den letzten Tagen ein wenig geräumt und Überreste alter Buddenbrooks waren beiseite geschafft worden. Nun schwebte, während die Musik verklang, der Sarg an den Stricken der Träger über der ausgemauerten Tiefe. Mit einem leisen Gepolter glitt er hinab, und Pastor Pringsheim, welcher Pulswärmer angezogen hatte, begann aufs Neue zu sprechen.